Der eine und andere wird eben vielleicht gedacht haben, Sendschreib-Predigtreihe interessant, und dann kam gar nicht das Sendschreiben aus der Offenbarung, sondern das nochmal kurz zur Erklärung. Wir als Leitungskreis, als Ältestenkreis dieser Gemeinde haben in einer Klausur darüber nachgedacht, was Gott wohl unserer Gemeinde zu sagen hat. Dazu haben wir einige Sendschreiben formuliert, die immer, so wie eben gesehen, dreigliedrig aufgebaut sind. Und das heutige lautet, wir haben auch das schon gehört, ihr sagt, wir haben Werte, die uns wichtig sind, einander begegnen und geistlich wachsen. Und ihr habt recht damit. Ihr seid mein Volk. Doch wie redet ihr übereinander, wie miteinander und wie und wann mit mir? Dieses Bibelwort oder diesen Gedanken möchte ich heute Morgen aufgreifen und unterstreichen mit einem Bibelwort, und zwar aus dem Petrusbrief, 1. Petrus 2, 1 bis 3 und Verse 9 bis 10. Da schreibt Petrus an die Gemeinde: Macht Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Rettung zu erreichen. Ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Ihr seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen erfahren. Wir müssen miteinander reden. Mit dieser Erkenntnis resümiert eine Frau ihre Überlegungen zu dem zwischen ihr und ihrer Freundin entstandenen Konflikt. Spannungen sind aufgetreten und das muss jetzt mal angesprochen werden. Die beiden sind sich uneins, weil jene das Verhalten der anderen für unangemessen hält. Bisher ist sie aber dem Gespräch und der Klärung dieser für sie sehr unangenehmen Situation aus dem Weg gegangen. Einerseits, weil sie den Kontakt zu der Freundin nicht verlieren will. Aber andererseits drängt es sie auch, sie möchte endlich Klarheit haben, für Klarheit sorgen, sich nicht länger verstellen, nicht länger gute Miene zum bösen Spiel machen. Das muss jetzt raus. Ich will nicht länger schweigen, wir müssen miteinander reden. Der schwelende Konflikt soll gelöscht werden, bevor er zu einem heißen wird, und mit ihm das Zerwürfnis der beiden Frauen kommt. Wir müssen miteinander reden. Vergleichbares hast du dir wahrscheinlich auch schon einmal gesagt und vielleicht hast du dann auch das Gespräch gesucht, hast das Gespräch gewagt, weil dir in dir das Empfinden war, ich möchte die Dinge einfach ausgesprochen und geklärt haben, die mich bewegen. Mal ging das dann gut aus. Aber vermutlich wurde die erhoffte Annäherung auch schon einmal nicht erreicht. Woran Petrus in seinem Brief genau denkt, wissen wir nicht. Seine Mahnung an die Gemeinde lässt Vermutungen zu. Erkennbar ist seine Ermahnung, nicht zu lügen, ehrlich zu sein, einander nicht zu beneiden. Offensichtlich ist das eine Ermahnung, die Petrus der Gemeinde sagt, mit Blick auf die Menschen außerhalb der Gemeinde, die sollen sie nicht belügen, die sollen sie nicht beneiden, über sie sollen sie nichts Falsches sagen. Es ist aber auch ein Wort in die Gemeinde hinein, denn das Gleiche findet sich auch dort. Macht Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf, zu lügen, euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Wir haben eben die Werte uns angeschaut, die in der Gesellschaft derzeit publik sind. Und wir haben Werte für unsere Gemeinde formuliert. Und einer ist, wir wollen einander begegnen. Und wir wollen geistlich wachsen, ist ein anderer Wert. Aber was bedeutet denn geistlich wachsen und geistliche Gesundheit für die Gemeinde? Bei allem guten Willen, sehr schnell rutschen die Worte im Konflikt in Unterstellungen ab und in versteckte Angriffe. Und sehr bald auch mischen sich Meid und schlechtes Reden über die bemühte Sachlichkeit. Und noch näher liegt es bei Dritten dann, Dampf über den Gesprächspartner von vorhin abzulassen, über sein unmögliches Verhalten sich auszulassen und diese unzumutbare Meinung des nicht mehr anwesenden Gesprächspartners sich darüber auszulassen. Aus dem Gesprächsgegenüber wird so ein Gesprächsgegner. Aus der Freundin die Feindin. Aus dem Freund der Feind. Oder in der Gemeinde aus Bruder und Schwester wird der und die Fremde. Und schon geht es im Disput um Regeln und Verhaltensnormen. Und es entsteht der Eindruck, dass das eigene Tun und Denken über oder doch zumindest gleichwertig neben dem Eckstein Christus steht, von dem Petrus in seinem Brief schreibt. Vielleicht war das so bei den Adressaten, an die Petrus dachte, als er seine Zeilen schrieb. Er sieht einen Zusammenhang zwischen dem Wachstum im Glauben und dem Erhalt der Gemeinschaft in der Gemeinde. Einander begegnen und geistlich wachsen sind Werte auch unserer Gemeinschaft. Und damit das nicht, ihr Lieben, belanglose Rhetorik und Absichtserklärung bleibt, ist konkretes Verhalten verlangt und gefragt. Petrus schreibt, legt das alles ab, lasst das sein. Das Ablegen von Fehlverhalten, das Petrus fordert, dem korrespondiert bei Paulus das Anziehen des Guten. Eines war beiden Aposteln völlig klar. Das Neue einzuüben bleibt eine beständige Herausforderung in der Gemeinde. Eine beständige Herausforderung in unserem Verhalten gegenüber den Menschen außerhalb der Gemeinde und innerhalb der Gemeinde. Und spannend ist, dass Petrus angesichts dieser Herausforderung jetzt nicht in die Schatzkiste, in den Werkzeugkasten ausgefeilter Gesprächstechniken greift. Das lägt uns ja sehr nahe, dass wir wahrscheinlich sagen, du, ich war da mal auf einem Kommunikationsseminar, davon erzähle ich dir jetzt mal ein paar Zeilen und dann machst du das so und dann vertragen wir uns und dann ist die Welt in Ordnung. Ganz viele unter uns kennen solche Kommunikationsseminare oder irgendwelche Schulungen und dann haben wir Regeln und dann setzen wir die an und dann gelingt es häufig trotzdem nicht. Warum setzt Petrus nicht bei solchem Werkzeugkasten der Kommunikationsregeln an, obwohl die sicher nicht falsch und verkehrt oder dumm sind? Petrus fährt ganz anders fort und das finde ich überraschend und besonders. Er sagt, wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Rettung zu erreichen. Ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Das also ist sein Rat, nachdem er ermahnt hat, nicht zu lügen, sich nicht zu verstellen, andere nicht zu beneiden oder schlecht über sie zu reden, verlangt nach dem unverfälschten Wort Gottes. Und vielleicht lasse ich dich in diesem Augenblick ziemlich ratlos zurück, weil du sagst, Mensch, verlangen nach dem unverfälschten Wort, das soll die Lösung sein? Ist es nicht weit häufiger in manchen Diskussionen innerhalb der Gemeinde genau die Ursache des Streits? Stützt unser Christsein nicht gerade das Verständnis und die Auslegung der Schrift? Sind wir darauf, fußen wir nicht darauf? Und weil uns das so wichtig ist, kommt es genau darüber zur Auseinandersetzung und teilweise in der Christenheit zu erbitterten Grabenkämpfen. Kommt es also nicht ausgerechnet da, wo es uns um das Wertvollste geht? Kommt es nicht ausgerechnet da zum schlechten Reden übereinander? Boah, wie der das sieht, wie die das sieht, das geht ja gar nicht. Wie kann man denn das so begreifen? Und hast du dich in solcher Diskussion nicht auch schon verstellt vor dem anderen? Deine Meinung verborgen? Nicht gesagt, was du ehrlich denkst und meinst? Hast du nicht in solchen Gesprächen auch schon deine Überzeugung umgedeutet, um des lieben Friedens willen, aber geklärt wurde nichts? Oder hast du dich mit deiner Meinung zurückgehalten, verstellt, sie verborgen, um Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen? Oder weil du eben sagst, na ja, über das Thema werde ich mal nochmal mit jemand anders reden. Und dann werde ich aber sagen, was ich darüber denke. Und so, ihr Lieben, lassen wir einander ratlos zurück, sind nicht in Gemeinschaft, leben nicht den Wert, der uns wichtig ist, nämlich gemeinsam im Glauben zu wachsen. In beiden Petrusbriefen, Petrus hat 2 geschrieben, stoßen wir permanent auf die Wichtigkeit dessen, was aus dem Glauben an Christus folgt. Typisch für Petrus ist dabei, ebenso wie bei Paulus, die Aussagefolge. Also in unserem Text, in unserem Vers 1, die Anweisungen wie liebt einander und Begründung, ihr seid doch das Haus des Königs. Anweisung und Begründung wechseln miteinander in eindrucksvollen Formulierungen. Und diese Reihenfolge können wir im Evangelium immer wieder beobachten. Der Zusage entspricht eine Konsequenz. Die Konsequenz geht der Zusage aber nie voraus. Die Realität des Christseins folgen deshalb keine leeren Floskeln, sondern konkrete Taten. Der Gemeinschaft mit Jesus folgt die Verpflichtung zu gegenseitiger Liebe. Belügt einander nicht mehr, denn ihr seid doch Gottes Eigentum. Redet nicht mehr schlecht übereinander, denn du hast doch Christus als deinen Herrn erwählt. Die aufgezählten Laster, Lügen, Verstellen, Beneiden, Schlechtreden sind ja auffällig alle sozialer Art. Das Leben als Christ richtet sich also aus auf die mitmenschliche Existenz. Nach außen zu den Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, die keine Christen sind, und nach innen, in unsere Mitte, in unsere Gemeinschaft hinein. Immer geht es um das Wohl des Miteinanders. Und die Verantwortung jedes Einzelnen zielt auf den Zusammenhang aller, weil die Liebe untereinander der Rückhalt für jeden Einzelnen in der Gemeinde ist und auch in der Gesellschaft. Die Liebe ist der Gips, der uns zusammenhält. Uns in der Gemeinde und in der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Und weil es darum geht, spricht Paulus von verbreiteten und alltäglichen menschlichen Fehlern, die abgelegt werden müssen. Doch damit es dazu kommt, leitet er uns zu einem Verständnis von unverfälschtem Wort Gottes an. Was meint das, wenn er sagt, haltet euch doch an das unverfälschte Wort Gottes? Kommt jetzt Petrus also mit Regeln um die Kurve? Das wäre jetzt nicht ein Register von rhetorischen Formen und von Kommunikationsregeln, sondern irgendwelche biblisch orientierten Regeln. Ich finde es so spannend, dass Petrus das Thema ganz anders anpackt. Petrus führt seinen Hinweis auf das unverfälschte Wort Gottes mit einer Erinnerung ein und mit einer Erinnerung in den Vers 3 und 9 bis 10. Die Erinnerung ist, ihr Lieben, ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus ist, der Herr. Ihr seid doch selbst das auserwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen, aber jetzt habt ihr doch sein Erbarmen erfahren. Erinnert euch an dieses unverfälschte Wort, an diese Zusage, an diese Wahrheit über deinem und eurem gemeinsamen Leben. Ihr seid mein Volk. Also das unverfälschte Wort Gottes ruft nicht zuallererst zu entschiedener Rückkehr zum Einhalten aller möglichen Gebote oder einzelner Verhaltensweisen, sondern das Erste, was gesagt ist, Gemeinschaft mit Gott und die Einheit der Gemeinde findet sich in dieser Zusage unverfälschten Wort Gottes, nämlich in der Hinwendung der Gemeinde zu dem Christus, dem sie gehört. Das macht den Anfang, dem anderen folgt das Verhalten. Das unverfälschte Wort Gottes meint, wir nehmen die gemeinsame Berufung, unsere gemeinsame Berufung hier in Körne fest in den Blick. Wir halten das fest. Wir lassen nicht davon. Wir erinnern uns dessen. Das ist das unverfälschte Wort, weil es eine Zusage Gottes an dich und mich ist. Wir stellen uns gemeinsam auf das, was Gott für uns getan hat. Denn was unsere Erlösung und die Vergebung unserer Schuld, der Schuld des Lügens, des Verstellens, des Beneidens, des schlechten Redens übereinander, was all das betrifft, spielt eigenes Tun und Handeln keine Rolle. Denn wir können uns nicht selber erlösen. Wir können uns nicht selber vergeben. Dafür ist Christus ans Kreuz gegangen. Der hat die Erlösung über deinem Leben gesprochen. Und er ist es, der Vergebung ausspricht vor Gott. Weil es uns nicht gelingen will, selbst in diesen elementarsten Dingen fehlerfrei zu bleiben, finden wir keine Zuflucht da, wo wir uns dazu entschließen, jetzt machen wir es aber, ab jetzt machen wir es wirklich besser und lügen und falsch reden und verstellen, das wird mir nie wieder passieren. Es ist gut, dass du dir das vornimmst, aber glaubst du, dass das du in den nächsten 30 Lebensjahren durchhältst? Nein, Erlösung und Vergebung kommt allein von Christus her. Das ist unsere Grundlage, die gilt jedem von uns. Und das ist das unverfälschte Wort, das es zu hören gilt. Heilig ist alleine Gott. Mit Vers 9 erinnert Petrus an 3. Mose 19, Vers 2, wo es heißt: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Doch ist dies Petrus zunächst keine Anweisung zu moralischem Handeln, sondern es besagt allererst, und daran erinnert er die Menschen und uns, es besagt allererst etwas über deine Zugehörigkeit zu Christus. Du gehörst zu ihm, so wie du eine Nationalität hast, wie du einen Familiennamen hast. So sind wir als Gemeinde sein Volk, Gottes Volk. Heiligkeit beruht so wenig wie Nationalität auf Eigenschaften, auf Leistungen, auf Wertungen, sondern sie wird schlichtweg verliehen. Du bist heilig, nicht durch dein Bemühen. Und der andere ist auch nicht heilig durch sein Bemühen, sondern du und er und sie, wir sind heilig durch die Erwählung Jesu. Ihr seid heilig heißt, ihr gehört als ganze Gemeinde zu mir, weil ich euch zu meinem Volk gemacht habe. Noch einmal anders, ihr Lieben, wir haben doch eben eine Kindersegnung gefeiert. Und das kann uns doch deutlich machen, dass jeder Mensch unterschiedslos, gleich welchen Einkommens, gleich welchen Status du hast in der Gesellschaft, gleich wie gebildet du bist, dass wir unterschiedslos in unserer Gemeinde und Gemeinschaft als Christen zu dem Christus gehören. Und damit wir das auch wirklich begreifen, sagt uns doch Jesus eben in der Kindersegnung, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, die das annehmen, dass sie selber nichts zu bringen haben, dass sie einfach Kind Gottes sind, weil es ihnen zugesagt wird. Wenn ihr das nicht begreift, habt ihr keinen Anteil am Reich Gottes. Du bist heilig. Vielleicht fällt dir das unheimlich schwer zu glauben, weil du sagst, naja, wenn ich mein Leben schaue und so weiter, schau doch mal von dir weg. Das ist das unverfälschte Wort Gottes, seine wahre Zusage, ich habe dich zu meinem Kind gemacht. Das Erwählte, das heilige Volk, von dem Petrus spricht, benennt nicht unseren Wert, sondern es verkündet, es erinnert und ermahnt, uns unseres Eigentumverhältnisses Gott gegenüber bewusst zu werden. Denn wenn er mich erwählt hat, wenn er sagt, du bist mein, dann bin ich sein Eigentum. Und dann weiß ich auch, wem ich verantwortlich bin, wem ich verpflichtet bin. Das ist alles in diesem Wort, in diesem unverfälschten Wort Gottes klar ausgesprochen. Und damit sind wir bei der geistlichen Gesundheit. Aber wie verhält es sich damit in unserer Gemeinde an diesem Punkt? Wie steht es um den Wert, um diese Werte, die uns wichtig sind, einander begegnen, geistlich wachsen? Zunächst einmal sagt uns Gott durch sein Wort, ihr habt damit recht, denn ihr seid mein Volk. Aber wie finden wir in der Praxis dahin? Woran ist Petrus so sehr gelegen? Ich erinnere nochmal an die Frau anfangs meiner Predigt. Sie sagt, wir müssen miteinander reden. Bevor wir miteinander reden, lasst uns mit dem Letztgenannten unseres Sendschreibens beginnen. Bevor wir miteinander reden, lasst uns mit Jesus reden. Jesus fragt dich ganz persönlich, wie und wann redest du mit mir? Wie und wann redest du mit mir? Wenn du mit anderen redest und sprichst und übereinander sprichst und miteinander, ist die erste und entscheidende Frage die, und wie und wann sprichst du mit mir? Und bei diesem Gespräch, in solchem Gebet, fang nicht damit an, die ganze Problematik deiner Gedanken und deiner Gefühle im Gegensatz zu den Gedanken und vermuteten Gefühlen des anderen darzustellen. Beginne dein Gebet und schließe es mit einem Dank. Beginne und schließe es mit der Zusage des Wortes. Ihr seid mein Volk. Ich gehöre dazu. Und mein Gesprächsgegenüber in der Gemeinde gehört dazu. Dank, dass du wie dein Nächster vom gemeinsamen Vater zum Königshaus erwählt seid. Und denke im Gespräch mit Nichtchristen daran, dass auch sie eingeladen sind, zu diesem Königshaus, zu diesem Volk Gottes zu gehören. Auch sie sind nicht deine Gegner, nicht deine Feinde, sondern du bist ihnen Bote der Einladung Gottes. Und auch für diese Gespräche bete, bevor du mit ihnen sprichst. Denn damit sind die Eigentumsrechte Jesu an dich geklärt. Und bekenne dich zu der gemeinsamen Priesterschaft in der Gemeinde Jesu, die keine Regentschaft meint, sondern die euch durch die gemeinsame Heiligkeit und Erwählung durch Christus zusammenhält. Und wenn dieses Gebet dann getan ist, dann lasst uns auch über gute Gesprächsformate nachdenken, die uns zu gegenseitigem Verstehen und Verständnis helfen. Aber lasst uns das tun, nachdem wir das Heutige verstanden haben, weil wir auf dieser Basis stehen. Und auf dieser Basis wird das Miteinander gelingen. Wir sind mit diesem Thema noch nicht durch. Und darum soll es Ende August in meiner zweiten Predigt zu diesem achten Sendschreiben dann damit auch weitergehen. Amen.